So, jetzt hoffe ich, dass alle technischen Dinge geregelt sind. Ich grüße euch auch ganz herzlich. Ich freue mich, wieder mal bei euch zu sein. Das löst immer noch Heimatgefühle bei mir aus, weil ich aus der Gemeindegründungsarbeit komme. Und wir hatten damals einen ähnlichen Raum, wie ihr heute habt. Und so in der Hälfte hing ein ganz dichter Vorhang. Und wir haben unseren ersten Gottesdienst damals mit 10 Leuten begonnen. Und wir mussten den Vorhang immer etwas weiter nach hinten verschieben. Es mussten immer neue Löcher gebohrt werden, bis der Vorhang hinten ganz an der Scheibe hing und wir den Platz einfach brauchten. Und ich freue mich, euch heute Morgen zu sehen und schön, dass ihr gekommen seid, um Gottesdienst hier miteinander zu feiern. Ja, ich darf euch grüßen auch von der Gemeinde in Friedrichshafen. Ihr könnt glauben, dass wir ganz andere Fragen, als ihr sie hier habt, bewegen. Wir bewegen gerade besonders stark. Ich habe Verstärkung aus der Gemeinde Friedrichshafen hier mitgebracht. Es sind zwei mit dabei, bitte. Ja, ich freue mich, dich zu sehen. Und auf den Philipp. Wir sind gerade dabei, herauszufinden, ob zwei Gottesdienste am Sonntagmorgen das geeignete Modell für uns ist, in Zukunft Platz zu schaffen in unseren Gottesdiensträumen. Und da sind wir gerade mitten in den Überlegungen, haben gerade eine große Auswertung hinter uns und sind sehr gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird bei uns in Friedrichshafen. Zurzeit in den Ferien werden wir immer nur einen Gottesdienst feiern, weil doch etliche unterwegs sind. Und dann ab 22. September geht dann wieder diese Regel weiter, zwei Gottesdienste. Und wir wollen ausprobieren, wie es uns damit geht und werden das dann bis Weihnachten durchziehen und nach Weihnachten noch einmal weitermachen. Was macht ein Pastor, wenn er in eine andere Gemeinde geht? Er überlegt, und damit bin ich mit vielen Pastoren einig, glaube ich, er überlegt, welche der gehaltenen Predigten könnte ich denn auch einmal hier in Überlingen predigen. Und ich habe mir da schon Gedanken gemacht und ich möchte zu euch sprechen über einen Text, der mich persönlich schon seit vielen Jahren begleitet. Und ich habe eine Predigt darüber gehalten im Februar diesen Jahres. Und ihr werdet die Geschichte sicherlich gut kennen. Nur so viel zur Vorbemerkung. Ihr werdet euch fragen, was ist das hier vorne? Ich sage es euch, was es ist. Es ist ein Segelboot. Das seht ihr doch, oder? Ja, also es ist ein Segelboot. Stellt euch das in eurem geistigen Auge einmal vor. Und das wird nachher eine Rolle spielen. Und deswegen habe ich das hier vorne aufgestellt. Lukas 5 lese ich die Verse 1 bis 11. Eines Tages stand Jesus am See Genezareth und eine große Menschenmenge drängte sich um ihn und wollte das Wort Gottes hören. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen, die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück weit auf den See hinauszufahren. So konnte er im Boot sitzen und von dort aus zu den Menschen sprechen. Als er aufgehört hatte zu reden, wandte er sich an Simon und sagte, fahre jetzt weiter hinaus auf den See. Werft dort eure Netze zum Fang aus. Simon antwortete, Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Das taten sie dann auch und sie fingen eine solche Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie den Fischern im anderen Boot, sie sollten kommen und mit anpacken. Zusammen füllten sie die beiden Boote, bis diese schließlich so voll waren, dass sie zu sinken drohten. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, gehe fort von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Denn ihm und allen, die bei ihm im Boot waren, war der Schreck in die Glieder gefahren, weil sie solch einen Fang gemacht hatten. Und genauso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedäus, die zusammen mit Simon Fischfang betrieben. Doch Jesus sagte zu Simon, du brauchst dich nicht zu fürchten. Von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und schlossen sich ihm an. Soweit dieser Abschnitt. Lasst uns noch einmal beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass uns dein Wort überliefert worden ist mit all diesen Geschichten, die manchmal so wundersam sind, dass wir sie kaum glauben können. Danke für die Geschichte von Simon damals am See in Kapernaum. Und wir bitten dich darum, dass du durch deinen Heiligen Geist, dass du unsere innere Stimme aufmerksam machst, dass unsere Herzen dir ausgerichtet sind und dass wir hören, was du uns sagen möchtest heute Morgen. Danke, dass dein Wort sich immer wieder neu ereignet und immer wieder neu auch spricht. So bitten wir dich um deinen Segen und bitten dich, leite unsere Gedanken. Amen. Liebe Gemeinde, was ist das für eine Herausforderung? Was für eine Herausforderung mutet Jesus eigentlich hier dem Simon zu? Dieser Rabbi aus Nazareth kommt und er stellt in wenigen Minuten oder Stunden das Leben dieses Mannes völlig auf den Kopf. Aus einem Fischer, der sein Handwerk kennt, macht er einen Menschenfischer, der nicht weiß, was auf ihn zukommt. Und trotzdem folgt Simon ihm nach. Was genau ist hier eigentlich passiert? Ich will mit einer kurzen Geschichte einsteigen, um uns näher an den Text zu bringen. Da geriet ein Auto außer Kontrolle, rutscht über die nasse Fahrbahn und rammt einen Telefonmast. Mehrere Passanten kommen herbeigelaufen, um dem Fahrer zu helfen. Eine Frau erreicht das Opfer als Erste. Sie beugt sich über den Verletzten, aber bevor sie etwas tun kann, kommt ein Mann herbeigestürmt und drängt sie an die Seite. "Treten Sie zur Seite", sagt er. "Lassen Sie mich ran", fährt er sie an. "Ich habe einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht. Ich habe die Abläufe noch genau im Kopf. Ich weiß, was wir tun müssen." Die Frau sieht ihm eine Weile zu und dann tippt sie ihm auf die Schulter und sagt: "Entschuldigung, aber wenn Sie zu dem Abschnitt Notarzt rufen kommen, hier bin ich." Es gibt sie überall. Die möchte gerne Mediziner, deren Kenntnisse aus der Apothekenrundschau stammen, die Laienpädagogen, die es stets besser wissen, wie man mit den eigenen Kindern umzugehen hat, oder die Stammtischdiskutierer, die sich sicher sind, wenn man sie als Politiker ranließe, dann sähe es wirklich anders aus in dieser Welt. Die gibt es überall, übrigens auch in unseren Gemeinden. Doch meistens ist es wirklich besser, einen Profi heranzulassen, wenn es ernst wird. Und damit sind wir mitten in der Geschichte, die ich gerade gelesen habe. Die Geschichte vom großen Fischzug. Denn bevor Jesus mit Simon über dessen Berufung spricht, machen sich die beiden Gedanken über den Beruf des Petrus als Fischer. Und um es vorwegzunehmen, Jesus achtet den Beruf eines Menschen nicht gering, weil vielleicht ein geistlicher Beruf, der eines Pastors oder Missionars, doch dem Reich Gottes irgendwie mehr einträglich ist. Nein, das tut er nicht. Jesus geht nicht zu Simon und gibt ihm unmissverständlich zu verstehen, dass sein Beruf sinnlos ist und er nun eine wunderbare Berufung hat für ihn. So einfach können wir es uns in diesem Text nicht machen. Dann müsste jeder, der hier einen Beruf hat, seinen Job aufgeben und vielleicht in den Gemeindedienst gehen oder nach Madagaskar zu den Hottentotten. Die gibt es übrigens da wirklich, die Hottentotten auf Madagaskar. Nein, das ist hier nicht gemeint. Jesus begegnet Simon auf dem Feld seines Lebens, mitten in seinem Lebensalltag. Er begegnet ihn in seinem Beruf. Er geht mitten hinein, bevor er später ihn aus dem Beruf herausholt. Doch dass er Menschenfischer werden soll, disqualifiziert in keiner Weise seinen weltlichen Beruf. Darf man das überhaupt sagen? Weltlicher Beruf? Der Jan Lambers hat einen geistlichen Beruf, aber ich habe einen weltlichen. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich habe mich immer gesträubt, meinen Beruf als einen geistlichen Beruf zu sehen. Ich habe es nie gemocht, wenn Kollegen aus den Kirchen mich bezeichnet haben: "Ach, Sie sind der neue Geistliche aus der Baptistengemeinde." Nein, das bin ich nicht. Ich bin nicht der neue Geistliche. Es gibt viele Geistliche. Hoffentlich 240. So viele Mitglieder haben wir. Und auch viele Freunde. Geistlich zu sein, entscheidet sich nicht darin, dass wir einen geistlichen Beruf haben. Im Gegenteil. Normalfall ist es, dass Jesus mit jedem von uns in seinem Beruf umgeht. Und jetzt denke einmal für einen Augenblick darüber nach, in welchem Beruf du stehst. Und da ist es völlig egal, ob du für Geld arbeitest oder Mutter bist und zu Hause. Ich hatte jetzt gerade meine 7 Enkel zu Besuch. Da war es wichtig für mich, Zeit zu haben für meine Enkel. Warum? Weil es ein geistlicher Beruf ist, als Opa für seine Enkel da zu sein und mit ihnen Zeit zu verbringen. Das ist nicht ungeistliche Zeit. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Wenn du dein Leben investierst in deine Kinder, weil du vielleicht nicht gegen Geld arbeiten gehst, dann ist das ein geistlicher Beruf. Und wenn du dich entschieden hast, gegen Geld zu arbeiten, irgendwo, du hast deine Ausbildung bekommen, dann erwartet Gott von dir, dass es ein geistlicher Beruf ist, dass du geistliche Prinzipien in diesem Beruf lebst. Wenn er dich auffordert, gerade in deinem Beruf ein Sprachrohr Gottes zu werden oder eine Navigationshilfe für Menschen zu Jesus hin, so eine Art lebendige Infotafel, die Menschen auf den segnenden Glauben an Jesus Christus hinweist, dann bist du mitten in einem geistlichen Beruf. Und das war vielleicht das Überraschende im Leben des Petrus. Der Gott, den er kannte, war ein Gott des Sabbat. 6 Tage sollst du arbeiten und am 7. sollst du ruhen. Da ging er in die Synagoge. Da versammelte er sich mit anderen. Sein Gott war ein Gott des Sabbat. Doch Jesus sagt: Simon, ich brauche dich mitten im Alltag, an jedem Tag, überall, wo du bist. Und ich will, dass du das weißt, dass ich dich brauche. Also, es geht nicht darum, dass wir unterscheiden zwischen einem geistlichen Beruf und einem weltlichen Beruf. Im Gegenteil. Mein beruflicher Alltag ist Bewährungsfeld. Und dein beruflicher Alltag ist Bewährungsfeld deines Glaubens. Jesus begegnet Simon dem Fischer und er trifft ihn eben nicht nur in der Synagoge, sondern in seinem beruflichen Umfeld. Und er führt ihn zunächst auch nicht weg vom See, sondern raus auf die See. Er sagt nicht, jetzt vergiss mal deine Netze und die Fische. Nein, Jesus macht sogar die Fische zum Thema. Wir entdecken diese Verantwortung von uns Menschen immer wieder in der Bibel. Wir müssen nicht alle Theologen werden oder Mönche, Diakonisten oder Pastoren, Jugendreferenten oder geistliche oder christliche Berater. Gott sagt: Bebaut und bewahrt den Garten. Wisst ihr, was das bedeutet? Es bedeutet, dass Gott von uns erwartet, dass wir diese Welt gestalten. Mit dem, was wir vom Glauben her verstanden haben. Wir sind solche Gärtner und Gärtnerinnen, wenn wir Autos reparieren. Ich hatte in meiner früheren Gemeinde einen Bruder, der war Bundeswehrsoldat und hat die Hubschrauber im Bundeswehrgeschwader Rheine repariert. Und eines seiner Hobbys war, Autos zu reparieren für Menschen, die wenig Geld hatten. Und beim Pastor hat er eine Ausnahme gemacht, hat sein Auto trotzdem repariert. Ja? Und sein Wunsch war es immer, wenn ich einmal auf Rente bin, und das ist ja in den 50er Jahren dann bei Soldaten der Fall, dann werde ich mir irgendwo ein Haus mieten mit einer großen Garage, wo eine Hebebühne drin ist, und dann werde ich versuchen, Leuten die Autos zu reparieren, Leuten, die bedürftig sind. Er hat das umgesetzt. Und ich finde es fantastisch. Es ist ein unglaublicher Dienst. Was macht er? Er schraubt. Er bekommt schmutzige. Er sieht unglaublich aus am Ende des Arbeitstages. Aber es ist ein geistlicher Beruf. Warum? Weil er seine Begabung lebt für Menschen. Um die Freundlichkeit Gottes den Menschen zu zeigen. Das war seine innerste Überzeugung. Also Gott sagt, baut und bewahrt den Garten. Vor einigen Monaten ist es gerade passiert, dass mein Diensttelefon ausgefallen ist in meinem Büro. Ich brauchte gar nicht daran zu denken, selber das Problem zu lösen, weil ich bin technisch nicht so begabt. Meine Begabungen liegen mehr im musischen Bereich. Und wer musisch begabt ist, ist meistens technisch nicht so begabt. Es dauerte auf meine Anfrage hin kaum 15 Minuten und zwei Brüder standen in meinem Büro. Ich habe ihnen das Problem geschildert, es dauerte keine 10 Minuten und das Telefon funktionierte wieder. Und dann habe ich zu ihnen etwa sinngemäß gesagt, Mann, was ist das gut, Menschen mit solchen Begabungen zu kennen? Und ihre Antwort war dann bezeichnet. Aber wir warten dann am Sonntag auch eine vernünftige Predigt. Nun, ich hoffe, Sie haben an dem Sonntag auch eine gehabt und gehört. Ja? Aber noch einmal, Frauen und Männer, die Gott vertrauen, tun dies eben auch in ihren Berufen. Und Gott begegnet uns im Beruf. Er sendet uns in das berufliche Umfeld. Ich habe in den letzten 4 Monaten einen Rennradfahrertraining gemacht. 2-mal in der Woche trafen wir uns mit ungefähr 20 Fahrern, Männer und Frauen. Und für mich war das eine wunderbare Zeit. Ich habe neue Menschen kennengelernt. Und beim Rennradfahren ist das so, man fährt immer in einem Pulk, 2 und 2 hintereinander, 10 Reihen. Und das wechselt dann nach 7, 8 Kilometer und verschiebt sich. Du hast immer einen neuen Nebenmann oder eine neue Nebenfrau. Jan, was machst du eigentlich beruflich? Und schon war man mittendrin. Ich bin Pastor.
Nee.
Doch, ich bin Pastor. Schon seit 30 Jahren. Nee, das glaube ich jetzt nicht. Also, dass du bei der Kirche angestellt sein könntest, das kann ich mir noch vorstellen. Aber Pastor? Und so kamen wir ins Gespräch. Und ich konnte immer wieder etwas erzählen und weitergeben, was mir wichtig war. Pastoren haben diese Möglichkeit nicht zu oft, weil sie mehr innenorientiert innerhalb der Gemeinde arbeiten. Und daher war es eine wunderbare Zeit für mich, auch mal mit anderen Menschen zusammen zu sein, zu hören, was ihnen wichtig ist, was ihre Fragen sind und hier und da auch einmal in die Tiefe zu kommen. Unser Beruf ist ein Segen und hat seinen Sinn. Aber er ist auch Mühe und Arbeit. Das Lebensnetz des Petrus war völlig leer. Und dann gab es Tage, wo auch wieder viele Fische drin waren in seinem Netz des Lebens. Und ich wünsche uns allen, dass die Arbeit, die wir tun, nicht nur Last ist, sondern auch Freude und Sinn gibt. Und dass wir uns freuen können über unsere Begabungen, über unser Wissen, das wir haben, unsere Erfahrungen, die wir sammeln konnten. All das hat uns eine Entwicklung in unserem Beruf möglich gemacht, sodass wir mehr und mehr Verantwortung übernehmen konnten oder auch anvertraut bekamen. Und ich wünsche dir, dass du dich freuen kannst, zum Beispiel durch ein handwerkliches oder menschenorientiertes Arbeiten eine wirklich gute Spur in diesem Leben zurücklassen zu können. Wie sagte es mal jemand, in jedem Fall dienen und loben wir Gott mit Windel und Geschirrtuch, mit Tastatur und Akkuschrauber, mit Fieberthermometer und Spritze, mit Schaltplänen und Belegungstabellen, mit Waschlappen und Fenstertuch, mit Kochtopf und Kuchenplatte. Das hat Michael Herbst gesagt in einem Vortrag. Nun, wie dient jetzt Simon? Nun, Simon, und jetzt komme ich hier zu meinem Boot. Simon dient. Und er dient mit seinem Boot. Er sitzt müde an diesem Tag und auch ganz enttäuscht vom Tagesgeschäft am Wasser und er flickt seine Netze, die völlig leer geblieben sind. Und nicht nur die Netze waren leer geblieben, sein Herz irgendwie auch. Er hat sich gefragt, was soll das Ganze? Den ganzen Tag war ich unterwegs. Keine Ergebnisse, keine Erfolge. Wo soll das eigentlich hinführen? Wo geht das hin? Und vielleicht kennen wir solche Tage, in denen wir uns fragen, wohin mag das mit meinem Leben eigentlich gehen? Oder mit meiner Gemeinde? Mit meinem Beruf? Es gibt solche Momente, in denen wir fragen, ob das, was wir tun, noch das ist, was wir tun sollen. Und vor allem fragen wir, wem das dient, was wir tun. Und nebenan, gleich in Reichweite seiner Bootsanlegestelle, findet eine fromme Versammlung statt. Man hört Jesus reden zu vielen Menschen am Ufer. Und Simon, er schnappt nur ganz wenige Wortfetzen auf. Es kann sein, dass er in der Distanz ausgesprochen aufmerksam zugehört hat. Vielleicht, wir wissen es nicht. Aber der Bericht ist grandios, den Lukas hier verfasst hat. Da schildert die Bibel einen Mann, der in der Distanz zu Jesus bleibt, weil er glaubt, dass dessen Welt mit seiner nichts zu tun hat. Und Jesus ist bereits schon unterwegs zu ihm. Petrus dachte, mit dem Rabbi werde ich nie reden können. Der wird nie auf mich zukommen. Auf mich, den einfachen Fischer. Und Jesus war längst schon unterwegs zu ihm. Sie beschreibt einen Jesus, der ihm nahe kommen wollte, der sein Herz gewinnen wollte, der sein Herz öffnen wollte. Es mag sein, dass es dem Sohn Gottes heute Morgen mit dir so ähnlich geht wie mit dem Simon in Kapernaum. Vielleicht sieht Gott heute Morgen auch, dass manche ihm ganz nah sind und hören und andere sind irgendwo, aber noch nicht bei ihm. Es kann sein, dass du zuhörst, aber innerlich ist die Distanz noch da. Und ich möchte dir das sagen von der Kanzel dieses kleinen Bootes hier vorne. Gott kennt deinen Lebensweg. Und er sucht nach dir. Und die Frage ist, was könnte für dein Leben die Brücke sein, über die Jesus in dein Leben kommen könnte? Was könnte dir helfen, dass du dich auf seine Worte einlässt und fragst, hat das Evangelium von Jesus eigentlich Bedeutung für mein Leben? Wie könntest du dich auf seine Worte einlassen? Und zu Petrus sagt er, Simon, du hast etwas, was ich gebrauchen kann. Du hast etwas in deinem Leben, was für mich wichtig ist. Leih mir dein Boot, Simon. Gib mir die Chance, bei dir einzusteigen, welchen Namen auch immer deine Enttäuschung trägt. Aber ich will mit dir ins Boot, Simon. Gib mir dein Lebensboot, damit du und ich und wir gemeinsam neue Erfahrungen machen können auf dem Meer deines Lebens. Dein Leben wird sich grundlegend verändern. Simon, wenn ich in deinem Leben bin, dann wird manches ganz neu und du wirst es merken, dass meine Kraft dein Leben gestalten wird. Und Jesus setzt sich in das Boot eines verwunderten, enttäuschten Mannes und Simon stößt vom Ufer ab, mit Jesus im Boot. Und ich hoffe, dass du diesen eingestiegenen Jesus gerade auch ein Stück wahrnehmen kannst. Simons Boot wird zur Kanzel für Jesus. Und jetzt wird es ganz spannend, auch für dich. Jesus fragt, welches Boot hast du, um es zu meiner Kanzel werden zu lassen? Wie kann durch dein Leben die Liebe Gottes in einem wunderbaren Licht gespiegelt werden? Weil du so bist, wie du bist, mit allem, was du in deinem Leben mitgebracht hast. Welche Begabung willst du mir zur Verfügung stellen, damit ich als der Christus in dir zur Wirkung kommen kann, mitten in dieser Welt, mitten in deinem beruflichen Umfeld, mitten in deiner Familie? Und weil er mit ihm in einem Boot sitzt, macht Jesus ihm einen Vorschlag und sagt, Simon, fahr noch mal raus auf die See und werfe deine Netze aus. Was für eine Provokation für einen Profifischer. Der Rabbi soll sich lieber um seine Jesaja-Rollen kümmern, aber nicht um mein Fischen. Bin ich der Experte im Auffinden von Fischschwärmen oder er? Eigentlich hätte Petrus hier wach werden müssen, denn er hatte nichts gefangen, die ganze Nacht nicht. Und dann plötzlich geht es los. Ich würde mich doch lächerlich machen vor den Bewohnern hier im Dorf, wenn ich jetzt am helllichten Tage noch einmal rausfahre. Und ich sehe die Szene vor mir. Simon schaut Jesus an. Jesus schaut Simon an. Ihre Blicke treffen sich. Und was immer Simon in den Augen Jesu gesehen hat, es muss ihn überzeugt haben. Auf dein Wort hin will ich es wagen. Herr, wir haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen, aber auf dein Wort hin will ich alle gesetzmäßigen Dinge über das Fischen vergessen und ich werde meine Netze auswerfen. Wisst ihr, es geht manchen Zeitgenossen heute so. Viele Menschen erwarten nichts mehr vom Glauben. Ganz im Gegenteil. Der Glaube hat für sie überhaupt keine Relevanz mehr mit ihrem Leben. Und ich glaube, das hängt nicht damit zusammen, dass diese Menschen so furchtbar böse sind. Es hängt auch damit zusammen, dass es uns als Gemeinden nicht gelungen ist, auf eine gute Art und Weise Menschen zu zeigen, wie sie Erfüllung bei Gott finden können. Auch die Kirche hat in der Geschichte viele, viele Fehler gemacht. Sodass das Bild, was wir als Kirche heute haben, als Kirchen heute haben, ein wirklich schlechtes ist. Aber weil du es sagst, sagt Petrus, werfe ich meine leeren Netze dahin, wo du willst. Was passiert denn hier? Er anerkennt die Autorität Jesu. Er sitzt in seinem Boot, wie er die ganze Nacht im Boot gesessen hat. Und sagt dann, okay, Herr, ich ordne mich deinem Wort unter. Ich werde es tun, entgegen aller Gesetzmäßigkeiten. Ich werde es tun. In den schweren Realitäten deines Lebens, Jesus ein bisschen mehr zu vertrauen. Und dazu möchte ich dich einladen heute Morgen. Wenn du mit Jesus im Boot auf dem See deines Lebens fährst, dann höre nicht auf, seinen Worten zu folgen und davon auszugehen, dass immer da, wo du seinem Wort folgst, Segen geerntet wird. Immer. Und ich wünsche es uns allen, dass wir spüren können aus der Geschichte des Simon, dass das, was Gott uns gibt, unser Leben erfüllt. Und dann passiert es. Petrus steht auf. Simon, ruft einer, schau doch mal. Wahnsinn! Unglaublich, was hier passiert. Und sie ziehen die Netze ans Ufer und sind erstaunt über dem Wort Jesu, das er gesprochen hat. Und was passiert? Petrus sagt, Herr, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Plötzlich sieht Simon sich nicht mehr nur in seinem beruflichen Umfeld. Er sieht sich selbst im Licht Gottes, weil Gott einen Lichtstrahl auf sein Leben geworfen hat. Er erkennt, dass Jesus mehr ist als nur ein Rabbi. Hinter den Worten Jesu steckt der Wunsch, diesem Mann zu begegnen. Und Jesus sieht in diesem Moment dein Leben und er denkt, ich muss dir begegnen in deinem Umfeld. Und wenn er dies tut, dann, weil er Anspruch auf dein Leben mit all deinen Fähigkeiten erhebt. Er ist dein Schöpfer. Was du kannst und was du hast, das stammt von ihm. Dein Schöpfer sucht den Weg zu deinem Herzen und er sucht es immer wieder. Du hast ein Boot, dann kann es eine Kanzel für Jesus werden. Das haben wir hier gesehen. Du hast einen Garten. Was für ein wunderbarer Treffpunkt, um Menschen einzuladen. Meine Frau und ich haben das letztes Jahr zum ersten Mal gemacht, dass wir in der großen Sommerpause des August, da findet bei uns nicht viel statt, Lagerfeuerabende angeboten haben. Man konnte einfach kommen, ganz unverbindlich. Das Feuer würde brennen und es würde dann ein Thema geben, das wir spontan miteinander besprechen. Da waren richtig gute Abende dabei. Lagerfeuerabende. Du hast ein Haus, dann öffne es für einen Hauskreis, in dem Menschen Gott erfahren können. Hast du eine musikalische Begabung? Spielst Gitarre? Du würdest dich unendlich freuen, wenn du erkennst, wie Jesus diese Begabung zum Segen für andere macht. Du bist ein Handwerker? Dann bist du begabt und kannst Menschen mit deiner Gabe dienen. Tue es. Du hast nichts, was du geben kannst? Dann gib dein Nichts. Gib deine leeren Netze, sagt Jesus, und ich werde daraus etwas machen. Frage Petrus, der weiß, wie das geht. Und so wird Petrus vom Fischer zum Menschenfischer. Liebe Gemeinde, wenn Jesus uns anschaut, dann sieht Jesus in unserem Leben ein ganz starkes Potenzial.
Ich sehe euch nur bis an eure Stirnplatte. Aber er weiß genau, was in dir ist und was sich da bewegt an Potenzial in deinem Leben. Und als Jesus den begeisterten Jüngern zufrieden zuschaut und sich mitfreut über so viel Leidenschaft, als er Simon so erlebt, der sich so unwürdig fühlte, als wolle er Jesus wieder aus dem Boot nehmen, genau in diesem Moment geht Jesus einen Schritt weiter und sagt, ich will euch zu Menschenfischern machen. Ich möchte, dass ihr euer Leben investiert in das Reich Gottes. Bis zum heutigen Tag stellt Jesus allen möglichen Menschen diese Frage, willst du dein Leben darauf verwenden, Netze auszuwerfen und Fische in Menschengröße aufzufangen? Und Jesus baut ihnen ein Bild von der Zukunft. Und das wühlt besonders den Simon innerlich auf. Und er kommt zu der Entscheidung, er bricht mit Jesus in eine ganz neue Richtung auf. Er erkennt die Würde, die Jesus ihm gibt. Und jetzt plaudere ich mal aus dem Nähkästchen. Manch ein Kollege von mir, und ich schließe mich hier ein, hat mit seinem Selbstwert zu kämpfen. Warum? Weil Pastoren oft gnadenlos den Menschen ausgeliefert sind und es nie jemanden oder allen recht machen können. Und dann empfinden sie sich in einem Spannungsfeld. Und der einzige Ort der Ruhe ist manchmal die Beziehung zu Gott. Das Ruhen in ihm, auch wenn es äußerlich manchmal hoch und runter geht. Fische werden nach dem Fang gewöhnlich erschlagen, dann werden sie geköpft und entschuppt und wenn nötig, dann werden sie halbiert, damit die Filetstücke zum Vorschein kommen und dann tiefgefroren. Ein grausamer Gedanke, wenn man an Mission denkt. Menschenfischer machen. Aber das ist die Art von Mission, vor der sich mittlerweile auch die Gemeinde Jesu Christi fürchtet und es nicht so machen will. Da ist der Menschenfischer plötzlich der Nachbar vom Rattenfänger und der Rattenfänger ist der Freund vom Fundamentalisten und der Fundamentalist wohnt neben dem Taliban. Nein, so ist es nicht gedacht. Mission ist nicht Menschenfangen und sie benutzen, in Listen einzutragen, abkassieren, sich gut fühlen, weil die eigene Schar viel größer wurde. Das hat mit Mission überhaupt nichts zu tun. Ganz im Gegenteil. Von nun an sollst du Menschen fangen. Es ist wunderbar, dass hier im Griechischen des Neuen Testamentes ein Wort steht, das bedeutet fangen und lebendig lassen. Hochinteressant. Ich könnte es noch tiefer ansetzen. Fangen und zum Leben führen. Genau darum geht es in der großen Mission Gottes. Es gab mal einen Prediger, der im Gottesdienst am Ende seiner Predigt kleine rote Punkte verteilt hat. Und er hat dann seiner Gemeinde die Aufgabe gegeben, bis zum nächsten Sonntag all dem einen roten Punkt zu versehen, was vergänglich ist und was sie nicht mitnehmen können. Naja, mein Diplom-Theologe, habe ich gedacht, roter Punkt. Mein Auto, vergänglich. Mein Rennrad, unvergänglich. Meine schönen Reisen, vergänglich. Die Dinge im Bankdepot, ich habe keine, trotzdem vergänglich. Wenn aber wir eines Tages von dieser Welt gehen, dann werden wir etwas mitnehmen. Was werden wir mitnehmen? Alles das, was eine wunderbare Frucht in deinem Leben gewachsen ist und was in der Verbindung zwischen Gott und dir entstand. Und du wirst es mitnehmen, weil Gott dich zum Segen gesetzt hat in dieser Welt. Und dann wirst du merken, dass es sich gelohnt hat, Gott zu vertrauen. Und dass es sich gelohnt hat zu sagen, Herr, auf dein Wort hin werfe ich auch meine Netze aus, was immer dein Netz war. Und dann wird jemand eines Tages im Himmel sagen, weißt du, ich bin hier, weil du mich damals in den Alpha-Kurs hinein begleitet hast. Und ein anderer wird sagen, ich bin hier, weil du damals mit mir essen gewesen bist und hast mir beim Essen von deinem Glauben erzählt. Und ein anderer sagt, ich bin hier, weil du deinen Garten für eine Feier geöffnet hast und du hast mich eingeladen. Und da waren auch Leute aus deiner Gemeinde. Das hat mich neugierig gemacht, weil ihr so einen merkwürdigen Umgang miteinander hattet Und ich wusste nicht, was das war. Und ich habe gesucht. Und ein anderer wird sagen, und ich bin hier, weil du mir die Einladung in den Postkasten geworfen hast zu einem Konzert. Und wieder einer sagt, ich bin hier, weil du mir einmal ein gutes Buch geschenkt hast, das mir gezeigt hat, wie Gott über mich denkt. Liebe Gemeinde, Menschen sollen nach Hause gebracht werden. Und dazu segnet uns Gott. Er segnet euch als Gemeinde, um Menschen hier an diesem Ort nach Hause zu führen. Dein Gehalt magst du von einem Arbeitgeber bekommen, aber dein Lebensauftrag, den gibt dir immer noch Jesus Christus. Die Jünger haben einmal Jesus gefragt, und damit möchte ich schließen, Herr, was wird uns dafür, dass wir dir nachgefolgt sind? Das riecht danach, als sollten sie bezahlt werden. Herr, irgendwas muss es doch gegeben haben. Ich glaube, dass am Ende, als Jesus dann gegangen ist, keiner von ihnen mehr diese Frage gestellt hat. Wisst ihr warum? Weil sie zutiefst erfüllt waren durch den Geist Gottes, der ihnen gezeigt hat, wer sie sind. Und sie haben eine ganz neue Identität in ihm gefunden. Und deswegen, Jesus lädt ein, er lädt auch dich ein, wenn du leere Netze hast. Und er lädt dich ein, weil er dich braucht für diesen großen Auftrag in dieser Welt, Menschen zurück zu Gott zu führen. Und vielleicht bist du mit vielen anderen Fragen im Moment angefüllt. Dann könnte dir das Lied, was wir jetzt hören, eine Hilfe sein, Gott wieder in den Fokus zu nehmen und zu Gott zu kommen und das hinzulegen und ihm zu bringen, was dein Leben manchmal auch so schwer macht. Wir hören jetzt das Lied von Sephora Nelson, Lege deine Sorgen nieder. Lasst uns aufstehen und miteinander beten. Herr, wir haben gerade dieses wunderbare Lied gehört, das uns das doch einmal so in unsere Herzen legt. Unsere Sorgen bei dir niederzulegen, unsere Ängste, unsere Sünden oder unsere Zweifel. Herr, und wir sind hier heute Morgen, weil wir deine Stimme hören wollten. Und wir bitten dich, Herr, dass du in diesem Augenblick auch an unser Leben herantrittst und uns deine Ermutigung hineinlegst. Wir brauchen es, Herr, dass dein Segen sichtbar wird in unserem Leben und dass wir in dir wirklich unseren Frieden finden und so auch durch unser Leben gehen können. Herr, du siehst uns, wie wir hier versammelt sind, und wir bitten dich, Herr, füreinander, dass wir gestärkt sind durch dein Wort und dass dieser Zuspruch, dass unsere Ängste, unsere Sorgen, unsere Zweifel, unsere Sünden bei dir abgelegt werden können, dass dieser Zuspruch wirklich in unseren Herzen ist. Und dazu segne einen jeden. Wir danken dir, Herr, für das Kreuz, das uns garantiert, dass wer zu dir kommt, nicht hinausgestoßen wird. Und so beten wir, fülle uns mit der Kraft deines Heiligen Geistes. Schenke uns Mut, in dieser Welt zu leben als deine Kinder. Und begleite uns, Herr, in jeder einzelnen Lebenssituation. Und so bitten wir dich auch besonders für die Kranken dieser Gemeinde, die nicht hier sein können, dass sie in dir ihren Frieden finden und ihre Ruhe finden und gesegnet sind, weil du in ihrem Leben bist. Und jetzt danken wir dir, Herr, für dein Wort und bitten dich um deinen Segen. Und so segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Der Herr segne dich und behüte dich. Er lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Und der Herr wende sein Angesicht dir zu und gebe dir seinen Frieden. Amen. Amen.